Inforadio Podcast.
Themen aus Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. In Berlin-Köpenick, genauer im Ortsteil Friedrichshagen, hat ein Haus gebrannt. Der Dachstuhl eines Gebäudes, in dem Demenzkranke wohnen. Ein Mann ist dabei gestorben. RBB-Reporterin Miriam Keuter war vor Ort.
Fassungslos standen Passanten vor dem viergeschossigen Klinkeraltbau. Stundenlang schlugen aus dem Dach hohe Flammen. Das Feuer wütete im ganzen ausgebauten Dachgeschoss. Ziegel stürzten auf die Straße, Dachbalken krachten in sich zusammen. Es waren dramatische Szenen.
Mein Urenkel ist hier in der Kita, weil ich gedacht habe, oh Gott, Feuerwehr an der Kita. Und deshalb bin ich hier lang gegangen und sehe jetzt diese Drama. Also das ist erschreckend. Und da wohnen ja Leute drin, sind ja alle behinderten Menschen.
Eigentlich sind wir darauf aufmerksam gemacht, der Balkontür geöffnet und es roch so. Und dann habe ich nachher gesehen, dass eine dicke Wolke hochkam. Da sah man richtig aus den oberen Feuer rauskommen.
Wir wohnen ja hier und ich habe beim geschlossenen Fenster gehört, und welchen Krach, ich denke, was ist denn da los? Guck am Fenster und sehe, wie das da brennt. Und einer hat aus dem Fenster rausgeschrien, Hilfe, Hilfe, es brennt, aua, aua, es brennt. Und er stand am offenen Fenster. Da denke ich mal, dass der gar nicht mehr aus der Tür rauskam, denn der stand am Fenster und hat geschrien.
Der Mann hat das Feuer tatsächlich nicht überlebt. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshagen als erste vor Ort war, konnten die Helfer diesen Heimbewohner nur noch leblos bergen. Die anderen 64 Menschen, die sich in der Einrichtung befanden, als das Feuer ausbrach, konnten unverletzt in einer benachbarten Grundschule untergebracht werden. Dort wurden sie außerdem von Seelsorgern betreut. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren vor Ort. Mit Drehleitern versuchten sie von allen Seiten die Flammen zu löschen. Die Brandbekämpfung stellte sich äußerst schwierig dar, sagte Feuerwehrsprecher Andreas Owein.
Es ist ein ausgebautes Dachgeschoss. Ausgebaute Dachgeschosse haben den unangenehmen Nachteil, dass es verkapselte Hohlräume gibt, in denen sich das Feuer ausbreitet und plötzlich wieder an einer Stelle aufflammt. Und das ist eine schwierige Brandbekämpfung.
Das Haus in den Miliusgärten wird seit einigen Jahren von einem Verein für integrative therapeutische Angebote genutzt. Hier werden vor allem demenzkranke Menschen betreut.
Miriam Keuter über den Brand in Berlin-Friedrichshagen. Ein Mann ist dabei gestorben. Eine zentrale Personalie in der Berliner Kultur ist jetzt entschieden. Generalintendant des Humboldt-Forums im neu errichteten Stadtschloss soll Hartmut Dorgerloh werden. Er leitet seit knapp 16 Jahren die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die Entscheidung bei uns im Interview bestätigt. Zustimmen muss nur noch der Stiftungsrat. Einzelheiten von RBB-Reporterin Lisa Steger.
Die Zustimmung des Stiftungsrates ist so gut wie sicher, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Dorgerloh sei erste Wahl. Er könne managen, die Schlösserstiftung ist eines der größten deutschen Kulturunternehmen. Und es schafft es, schwierige Themen populär zu vermitteln, sagt die Kulturstaatsministerin. Darum geht es in ihren Augen auch im Humboldt-Forum, das verschiedene Sammlungen verbinden soll. Monika Grütters.
Er ist jemand, der sehr schwierige und anspruchsvolle geschichtliche Zusammenhänge populär umsetzen kann, der eine sinnliche Qualität hat, was den Umgang mit dem Publikum angeht, der selber gut auftritt und der natürlich auch so dieses große touristische, aber auch das Berliner Milieu hier aus der Stadt und der Umgebung kennt.
Potsdams Oberbürgermeister Jan Jakobs zufolge wird es schwer sein, einen ebenbürtigen Nachfolger für die Schlösserstiftung zu finden. Dorgerloh hat über die Jahre Millionen Menschen für preußische Kultur und Geschichte begeistert, meint der Oberbürgermeister.
In lebhafter Erinnerung ist mir da spontan der 300. Geburtstag von Friedrich dem Großen. Das ist ja wirklich zu einem riesigen Event dann am Ende auch geworden. Und das hat sowohl Fachpublikum angezogen, aber natürlich auch viele andere, die einfach die Show, die da geboten wurde, auch mit angeguckt haben. Und dafür können wir ihm auch nur dankbar sein.
In den letzten 16 Jahren war Hartmut Dorgerloh für rund 30 Museumsschlösser in Berlin und Brandenburg verantwortlich. Der promovierte Kunsthistoriker, in Potsdam als Sohn eines Pfarrers aufgewachsen, kennt sich sowohl in Geschichte als auch in Architektur hervorragend aus. Bereits mit 15 Jahren arbeitete er als Schloss- und Parkführer. Inzwischen ist er Honorarprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Hartmut Dorgerloh gibt vorerst keine Interviews. Er teilt aber mit, dass er für die Aufgabe zur Verfügung steht.
Lisa Steger, das Humboldt-Forum soll Ende nächsten Jahres eröffnen, mit Hartmut Dorgerloh als Generalintendant. Weitere Nachrichten aus Brandenburg und Berlin hat Werner Schoninger für Sie.
Berlins Finanzsenator Kollatz Ahnen geht davon aus, dass alle Bezirke voraussichtlich bis zum Jahr 2020 schuldenfrei sind. Er rechne damit, dass bis dahin auch Marzahn-Hellersdorf seine Verbindlichkeiten abgebaut habe, so Kollatz Ahnen. Alle Bezirke zusammen hätten im vergangenen Jahr einen Überschuss von fast 54 Millionen Euro erzielt. Unser landespolitischer Reporter Jan Menzel.
Den größten Überschuss verbucht Mitte mit rund 10,5 Millionen Euro. Lichtenberg macht 7 Millionen Euro plus, Charlottenburg-Wilmersdorf deutlich über 6 Millionen. Das einstige Sorgenkind Pankow ist seit Jahresanfang schuldenfrei. Als letzter Bezirk sitzt Marzahn-Hellersdorf noch auf 4 Millionen Euro Altschulden. Das Guthaben aller Bezirke zusammen beläuft sich auf 165 Millionen Euro. Finanzsenator Kollatz Ahnen sieht daher die Bezirke stärker in der Personalverantwortung. Geld für neue Mitarbeiter sei da. Die Bezirke hätten keinen Grund mehr, nach dem Senat zu rufen, wenn im Ordnungs- oder Standesamt ein oder zwei Beschäftigte fehlten.
Flughafenchef Lütke Dahldrup geht weiter davon aus, dass der BER im Oktober 2020 eröffnet werden kann. Dieser Termin werde von der Geschäftsführung als verlässlich und belastbar angesehen, sagte er im Verkehrsausschuss des Bundestages. Den Plänen zufolge soll der Bau bis März 2019 komplett fertiggestellt sein. Danach soll eine 18-monatige Testphase beginnen. Zuletzt hatten Äußerungen von Lufthansa-Vorstand Dirks über einen möglichen Abriss des BER für Aufregung gesorgt. Lütke Dahldrup sagte, er werde sich Ende Mai mit Dirks treffen und ihm im Flughafengebäude den Stand der Vorbereitungen erläutern. Die Initiative für mehr Videoüberwachung in Berlin hat die erste Hürde für ein Volksbegehren genommen. Man habe rund 21.000 gültige Unterschriften gesammelt, sagte einer der Initiatoren, Ex-Justizsenator Heilmann, im Inforadio. Die Senatsinnenverwaltung bestätigte die Zahl. Nun muss sich das Abgeordnetenhaus mit dem Thema befassen. Nach Einschätzung von Heilmann hilft mehr Videoüberwachung nicht nur bei der Aufklärung von Straftaten, sondern könne Verbrechen auch verhindern.
Heute sind Videokameras ja kleine Computer und die können automatische Bilderkennung machen. Das heißt, der Computer erkennt, dass da eine Straftat ist und kann dann automatisch die Polizei rufen. Wenn ich sehe, dass auf dem Alexanderplatz eine Schlägerei beginnt, dann versteht der Computer das, meldet das Bild an die Leitzentrale der Polizei, die das nochmal angucken kann, sagt, oh ja, da passiert ja was, und kann dann erstens die Polizei schicken und zweitens über Lautsprecher übrigens den Tätern auch mitteilen, dass sie beobachtet werden, dass die Polizei jetzt kommt und dass sie bitte gefälligst aufhören.
Berlins ehemaliger Justizsenator Thomas Heilmann, CDU. In 4 Bundesländern hat es Razzien gegen eine Schleuserbande gegeben. Rund 100 Beamte haben dabei in Berlin und Brandenburg sowie in Sachsen-Anhalt und Hessen 12 Wohnungen und Gewerberäume durchsucht. Dabei sind Computer, Festplatten, Telefone und Bargeld sichergestellt worden. Staatsanwaltschaft und Bundespolizei ermitteln bislang gegen 3 Bandenmitglieder, 2 Vietnamesen und eine Deutsche. Sie sollen Scheinehen mit deutschen Frauen arrangiert haben, um Vietnamesen ein Aufenthaltsrecht zu verschaffen.
Wo ist die Wertschätzung von Politik und Gesellschaft, fragen sich Brandenburgs Landwirte. Beim Landesbauerntag in Sedin haben sie einen Forderungskatalog aufgestellt. Für uns war Dominik Lenz dabei.
Allgemeiner Tenor der Bauern, die aus dem ganzen Land ins Tagungshaus an den Sediner See gekommen sind. Wir wollen nicht nur mit Negativmeldungen stattfinden als Tierquäler oder Umweltvergifter.
Diese ganze übertriebene Glyphosat-Diskussion nach dem Motto, nur eine schlechte Nachricht ist eine Nachricht.
Doch auch der Geschäftsbericht von Präsident Henrik Wendorf ist eine Aufzählung von Missständen. Die Nutztierhaltung geht zum Beispiel zurück. Schuld seien Auflagen, öffentlicher Widerstand und der Landestierschutzplan. Wendorf fordert eine Nutztierstrategie des Landes.
Wir linkt es uns vorgeschlagene Maßnahmen, eine Verständigung im Tierschutzplan, den wir getroffen haben, auch umzusetzen.
Brandenburgs Bauern seien bereit zur Veränderung, aber der Druck dürfe nicht zur Überhitzung führen. Mehr Engagement der Landespolitik fordert der Verband auch in Brüssel, denn dort gibt es Überlegungen, Großbetrieben weniger Geld zu zahlen.
Wenn man Kürzungen und Kappungen, also Obergrenzen, für ein Bundesland einzieht, ohne Kriterien zum Erhalt von Arbeitsplätzen und Beschäftigung im ländlichen Raum, dass man hier einen großen Fehler begeht und Brandenburg über Jahre hinweg schwächen würde.
Unterstützung bei einem anderen Sorgenthema sagt Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig von der Linken zu. Das Land tue alles, um durch Prävention und Aufklärung ein Einschleppen der hochgefährlichen afrikanischen Schweinepest nach Brandenburg zu verhindern.
Das Land trägt damit zur Entwicklung auch in der internationalen Tierseuchenbekämpfung bei.
Am Schluss übergibt der Bauernverband den Katalog aus 10 Forderungen an die Politik. In allen Punkten stehe man als Gesprächspartner bereit, versichert Präsident Wendorf. Man wolle ja schließlich nicht nur meckern.
Dominik Lenz war bei Brandenburgs Landesbauerntag. Dieses Spiel ist leider allzu bekannt. In Berlins Innenstadt steht ein Haus zum Verkauf, ein Investor erhält den Zuschlag und die Mieten steigen drastisch. Am Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg gab es jetzt wieder einen Termin. Zwangsversteigerung eines Mietshauses am Mehringdamm. Inforadio-Reporterin Anna Korwis hat sich das angesehen.
Ziemlich geknickt verließen die Mieter, die zahlreich zur Zwangsversteigerung ihres Hauses gekommen waren, den Gerichtssaal. 7.100.000 €, so lautete das Höchstgebot für den Kreuzberger Mehringdamm Nummer 67 mit seinen 27 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten. Der Käufer zahlte damit weit mehr als den Verkehrswert von 5 Millionen €. Das viele Geld wolle der doch sicher wieder reinholen, fürchtet Klaus-Dieter Ludwig.
Ich bin Rentner und wenn da Modernisierungsmaßnahmen und all diesem Zeug, was da angedacht ist, sehe ich meine Zukunft in Gefahr. Ich kann mir das dann nicht mehr leisten.
Wie viel zahlen Sie jetzt, wenn ich fragen darf?
Also warm mit allen Energiekosten zahle ich 550 €, 70 Quadratmeter.
Massive Mietsteigerungen und damit letztlich die Verdrängung aus ihrem Zuhause. Das ist die Angst der Mieter. Ihre letzte Hoffnung setzen sie nun auf den Bezirk. Baustadtrat Florian Schmidt von den Grünen hat bereits mehrfach vom Vorkaufsrecht des Bezirks Gebrauch gemacht, prüft das auch in diesem Fall. Der Käufer ist die GbR Czarny und Schiff. Im Internet erfährt man wenig über sie. Es gibt einen Artikel, in dem sie in die Nähe des ehemaligen Karstadt-Investors Berggrün gerückt und von Mietern als aggressiv bezeichnet wird. Samuel Czarny betont aber gegenüber Inforadio, die GbR habe das Gebäude privat ersteigert. Berggrün habe damit nichts zu tun. Und er will die Mieter beruhigen.
Wir haben das Haus ja privat gekauft. Wir wollen das Haus langfristig halten. Kein Mieter muss sich im Hause Gedanken machen. Wir wollen keine Eigentumswohnung verkaufen. Wir wollen auch niemanden vertreiben.
Er sei gesprächsbereit, wenn ihn der Bezirk kontaktiere. Die Mieter bleiben aber skeptisch. Ihre Zitterpartie geht erstmal weiter.
Anna Korwis war bei der Zwangsversteigerung eines Kreuzberger Mietshauses. Soweit unsere Themen aus Berlin und Brandenburg. Sie können sie auch nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.